Als ich im Studium war, Theologiestudium, da erzählte unser Rektor, dass sie in der Vermittlung von Pastoren besonders viel Schwierigkeiten hätten, ledige Pastoren in Gemeinden zu vermitteln. Das war jetzt so freien evangelischen Gemeinden, in diesem Kontext. Da sagten die Leute, ja, wir hätten dann doch lieber jemanden mit Familie. Und dann sagte unser Rektor, er denkt, dass viele Christen vergessen haben, dass Paulus das Ledigsein sehr wertgeschätzt hat. Und dass er gerade im Blick auf Menschen, die für den Auftrag Gottes frei sein wollen, gesagt hat, das ist eine super Lebensform. Macht es so wie ich. Und ich war auch ganz erstaunt, weil ehrlich gesagt war mir das bis zu dem Zeitpunkt noch nie aufgefallen, dass Paulus wahrscheinlich Witwer war, also zumindest ledig, Barnabas wahrscheinlich auch, Lydia, Jesus selbst. Also ganz wichtige, bedeutende Personen der Bibel, ledige sind. Und ich möchte Ihnen dazu gern aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ja schon ein Zitat kam heute Morgen, einen Abschnitt lesen, den Paulus dafür verwendet, auf diese Lebensform besonders einzugehen. Den Unverheirateten und den Verwitweten sage ich, es ist am besten, wenn sie meinem Vorbild folgen und alleine bleiben. Ich bin 1. Korinther 7, Vers 8. Aber wenn ihnen das zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Das ist besser, als wenn sie von unbefriedigten Verlangen verzehrt werden. Dann lese ich weiter im Vers 26. Ich meine also, dass es wegen der bevorstehenden Notzeit das Beste ist, wenn jemand unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann versuche nicht, dich von ihr zu trennen. Aber wenn du keine hast, so bemühe dich auch nicht darum, eine zu finden. Heiratest du trotzdem, so ist das keine Sünde. Soweit zu der Frage. Und wenn die junge Frau heiratet, sündigt sie nicht. Ich möchte euch nur die Belastungen ersparen, die jetzt in der letzten Zeit auf die Eheleute zukommt. Denn ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern, die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns bleibt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als sei er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Ich möchte, dass ihr frei seid von falschen Sorgen. Wenn einer unverheiratet ist, sorgt er sich, so zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Aber wenn einer verheiratet ist, sorgt er sich um die Dinge der Welt, nämlich wie er seiner Frau gefällt. So zieht es ihn nach zwei Seiten. Ebenso ist es mit der Frau. Wenn sie unverheiratet ist sie darum besorgt, mit ihrem ganzen Tun und Denken dem Herrn zu gehören. Wenn sie dagegen verheiratet ist, sorgt sie sich um die Dinge der Welt, nämlich wie sie ihrem Mann gefällt. Ich sage das nicht, um euch zu bevormunden, sondern weil ich euch helfen will. Denn ich möchte, dass ihr ein anständiges Leben führt und beharrlich und ungeteilt dem Herrn dient. Soweit unser Abschnitt, das 1. Korinther 7. Wir merken also, hier ist ein Fokus, auf den Paulus sich ausrichtet in dieser Überlegung, in der er auf verheiratet und unverheiratet sein eingeht. Er sagt, uns steht eine Notzeit bevor, vielleicht stehen wir ja sogar schon mittendrin, und darum gebe ich euch einen ungewöhnlichen Rat. In der damaligen Zeit noch wesentlich ungewöhnlicher als heute so ein Rat. Zur damaligen Zeit war das normal, dass man alles daran setzte, verheiratet zu sein. Sowohl Männer als auch Frauen wurden ein bisschen komisch angeguckt, wenn die ledig waren. Das war also wirklich die absolute Ausnahme, dass es so Leute gab. Es war also nicht anerkannt. Und Paulus setzt gegen diese ganze Tradition, setzt er einen Lebensstil, bei dem er sagt, ich empfehle den euch, weil uns eine harte Zeit bevorsteht. Er wusste das auch von Jesus selbst, dass eine Bedrängnis auch gerade in der ersten Zeit auf die Gemeinde wartet. Und vor dieser Erwartung formuliert er das. Wir merken das, das spricht aus den verschiedenen Worten heraus, dass er sagt, ihr könnt euch besser und freier in dieser Welt bewegen und den Auftrag ausführen, den Gott euch stellt in schweren Zeiten, wenn ihr nicht an jemand gebunden seid und Verantwortung noch für jemand anders übernehmt. Wahrscheinlich hat es zu dieser Zeit kein anderer in den Gemeinden die Größe des Auftrags, den Jesus seinen Jüngern gegeben hatte, gesehen. Was es bedeutet, dass Jesus eine Handvoll Menschen beauftragt, die Friedensbotschaft Gottes in alle Welt hineinzubringen. Und darum sagt er, dübelt euch sozusagen nicht in der Welt an. Diese Verse sind ja sehr beeindruckend und ich glaube, die sind nicht nur für Unverheiratete zu verstehen. Dieses geht nicht in dieser Welt auf. Wenn ihr Dinge kauft, vielleicht haben Sie ja diese Woche etwas gekauft, kauft so, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Bindet euch nicht daran. Tut doch nicht so, als würde das euer Leben ausmachen, alles ausmachen. Lasst euch auch nicht von eurer Trauer gefangen nehmen, auch nicht von eurer Freude. Paulus weiß, wenn ein Familienvater oder eine Familienfrau in einem Leben mit Familie steht, dann bedeutet das automatisch auch, dass sie als allerersten Auftrag hat, für die Familie da zu sein und für sie zu sorgen. Auch ein Gottesauftrag. Und daneben steht dann ein zweiter Auftrag für einen Menschen, der Gott gehört, nämlich der Auftrag, sich um das Reich Gottes zu kümmern. Und Paulus sagt, also diese beiden Aufträge stehen dann nebeneinander, da kann man sich leicht verzetteln. Und deswegen formuliert er ganz wertschätzend das Leben als Alleinlebender. Aber, Sie haben gesehen, er formuliert das ganz in der Freiheit des Evangeliums. Er sagt nicht, ich mache daraus jetzt ein neues Gesetz, das eine ist besser als das andere, sondern er wägt das gegeneinander ab und sagt, also ich persönlich finde das ja wirklich gut. Und ich würde mich freuen, wenn da viele meinem Beispiel folgen. Aber beide Lebensformen stehen nebeneinander und haben ihre, wie sagt man das? Ihre Berechtigung. Dankeschön. Die Jünger von Jesus, die ja mit Jesus auch als einem ledigen Mann dann unterwegs waren, die haben als Jesus mal auf das Thema Scheidung, Verheiratung und Scheidung eingeht, da haben sie das eher nicht so gehört. Da haben sie eher einen Schrecken bekommen. Jesus sagte zu ihnen, dass ein Mann nicht von seiner Frau, eine Frau nicht von ihrem Mann scheiden lassen darf. Und dann sagten die Jünger völlig entsetzt, also dann ist das ja am besten, wir bleiben unverheiratet, wenn das so brenzlig wird. Denn das war zur damaligen Zeit auch ein ungewöhnlicher Hinweis von Jesus, ein ungewöhnlicher Befehl. Und in diesem Zusammenhang hören sie dann, dass Jesus auf das Ledigsein eingeht. Und Jesus sagt dann, ich sage euch jetzt was, was vielleicht nicht jeder von euch sozusagen versteht, aber es gibt so etwas wie einen Eheverzicht, eine Eheunfähigkeit, und Jesus geht darauf ein, dass es Menschen gibt, die von Geburt an oder durch Menschenhand unfähig sind zur Ehe. Da denken wir an Traumata, an Kastration, an Missbrauch. Menschen, die durch menschlichen Eingriff oder durch eine schwere Behinderung eheunfähig sind. Und dann sagt er, gibt es aber auch Leute, die verzichten auf die Ehe um des Reiches Gottes willen. Das ist genau der Bereich, den Paulus anspricht. Und jetzt werden Sie merken, da gibt es eine große Gruppe von Ledigen, die sind hier noch gar nicht erwähnt. Das sind nämlich die Ledigen, die unfreiwillig ledig sind, weil sie keinen Partner gefunden haben oder die einfach eine bestimmte Zeit ihres Lebens vielleicht ledig sind, weil sie verwitwet sind, geschieden sind oder weil sie erst später einen Partner finden. Aber ich denke, dass wir in dem, was Paulus in 1. Korinther 7 rät, auch wenn er da von diesem Eheverzicht spricht, um des Reiches Gottes willen, wir das daraus viele Schlüsse ziehen können für jeden Ledigen, jede Ledige. Und ich möchte Ihnen vier Gedanken weitergeben, aus diesem Text heraus, was Alleinlebende stark macht. Der erste Gedanke dazu, ausreichender Abstand von der Herkunftsfamilie. Paulus sagt das an anderer Stelle einmal so, ich bin frei gegenüber jedermann. Er geht an mehreren Stellen auf seine Herkunft ein und bezeugt, dass er sich daran nicht festklammern und binden will. Und ich glaube, dass an dieser Stelle vielleicht für Ledige noch mal einmal mehr als für Verheiratete eine Schwierigkeit besteht, eine Gefahr besteht, im Nest zu bleiben, im elterlichen Nest zu bleiben und damit auch unselbstständig zu bleiben. Und auch die Gefahr, wenn die Herkunftsfamilie emotional ganz nah ist, dass ich die Erwartungen der Herkunftsfamilie enttäusche und das auch immer wieder zu spüren bekomme. Dann sagen vielleicht Eltern zu ihrem Kind, ja, willst du nicht doch mal Ausschau mehr halten nach einem Partner? Es muss doch Leute geben, die zu dir passen. Wir hätten auch gerne Enkel. Dass hier an dieser Stelle, es ist für einen Ledigen vielleicht noch schwerer, einen Ablösungsprozess zur Herkunftsfamilie zu haben. Ich denke, die Bibel beschreibt uns einen natürlichen Ablöseprozess, auch schon auf den ersten Seiten der Bibel. Das ist zwar für den Verheirateten oder den der Heirat zustrebenden Mann gesagt, aber dabei, in diesem Wort, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau zugehören. Und sie werden eine Einheit bilden, eine neue Einheit bilden. Darin ist ein Ablöseprozess beschrieben, der sich interessanterweise an den Mann richtet. Weil es damals so war, dass die Frau ohnehin ihre Sippe verließ und zur Sippe des Mannes zugerechnet wurde. Das heißt, es konnte sein, dass der Mann sehr nah an seiner Herkunftsfamilie wohnte. Und darum wird ihm gesagt, dass er Vater und Mutter zu verlassen hat. Und es wird deutlich, dass Gott sich unter Erwachsenwerden vorstellt, dass ein Kind zum Gegenüber der Eltern wird. Der zweite Gedanke zum Alleinleben, was Alleinlebende stark macht. Die Vorteile des Alleinlebens genießen. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr frei seid von falscher Sorge. Beim Single-Sein gibt es sicherlich die Gefahr, dass man sich manchmal als halber Mensch vorkommt. Besonders kann das natürlich passieren, Beispiel jetzt Hauskreise, wo nur andere Paare dabei sind, aber auch auf Hochzeiten. Und da sagen die Leute, ja, ich weiß gar nicht, wo ich dich hinsetzen soll. Setz ich dich an diesen Tisch, wo die ganzen Paare sitzen, die Familien. Macht dir das was aus? Und die Gefahr dabei natürlich, wenn ich mich halb fühle, dass ich mich über das definiere, was ich nicht habe. Dass ich mich aus meinem Mangel heraus definiere. Und dann bin ich ständig auf der Suche nach einem Partner, weil ich muss mich ja komplettieren. Und begegne ich einem, dann wird der im Geist durchgecheckt, so eine Art Partnerschafts-EKG gemacht. Ja? Mein Freund erzählte, dass er auf einer Freizeit als Jugendlicher oder junger Erwachsener war. Da war so eine Begrüßungsrunde, wie man das manchmal so macht. Mit welchen Erwartungen seid ihr auf die Freizeit gekommen? Und da hat er gedacht, ach, da macht er mal einen kleinen Scherz und sagte, ja, ich bin hierher gekommen, weil ich eine Frau suche. Er dachte, da lachen die Leute, aber nein, Totenstille. Er sagt, das war eine zweiwöchige Freizeit. Die erste Woche wurde er gemieden. Die Gefahr, dass ich mich definiere über das, was ich nicht habe. Eine Alleinlebende schreibt, dass sie sagt, ich darf mein Not, auch das, dass ich mich manchmal unvollständig fühle oder dass ich Sehnsucht nach einem Partner habe, das darf ich meinem Vater im Himmel sagen. Aber ich muss an den Punkt kommen, auch Gott zu sagen, nicht mein Wille soll geschehen, auch im Blick auf Partnerschaft, sondern ich will, dass dein Wille geschieht. Ich möchte gerne, dass dein Leben so verläuft, wie du dir das wünschst für mich. Welche Vorteile gibt es im Alleinleben? Ich glaube, dass es zwei ganz besondere gibt, die auch zum Teil schon angeklungen sind. Das erste ist die Freiheit. Krish Koch hat das ja erzählt. Ich kann spontaner sein. Ich kann selbst entscheiden und ich muss nicht auf jemand anders Rücksicht nehmen. Ich kann mehr Risiken eingehen. Das ist auch etwas, was Paulus ja wertschätzt. Er sagt, das ist doch eine Chance. Begreift das als eine Chance, die ihr habt. Selbst wenn ihr nicht wisst, ob ihr eine lange Zeit lang ledig bleibt, so wisst ihr doch, was für einen Freiraum ihr dadurch habt. Es sei denn, ihr seid die ganze Zeit nur bestrebt, einen Partner zu finden und eure ganzen Gedanken drehen sich darum. Aber wenn ihr das Alleinleben gerne in Anspruch nehmt und sagt, das ist doch eine Chance, ein Freiraum, dass ich spontan und schnell, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, Entscheidungen treffen kann, dann will ich das gerne nutzen. Und Paulus sagt, ich will das auch gerne nutzen für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Und er hat sicherlich vor Augen, dass, wäre er verheiratet, er lange nicht so viel hätte erreichen können, wie er erreicht hat. Und der zweite Punkt, auf den mich ein Lediger hinwies, den ich sehr wichtig finde, eine direkte Abhängigkeit von Jesus. Und zwar glaube ich, dass ein Lediger, eine Ledige tatsächlich im direkten Gegenüber vielleicht nicht immer jemand hat, mit dem sie oder er sich so austauschen kann, mit dem es alle Fragen, alle Sorgen schon mal direkt reflektieren kann. Was für eine Chance, Jesus als Gegenüber da hineinzunehmen und zu sagen, das berede ich direkt mit Jesus. Eine ganz große Chance des Alleinlebens. Søren Kierkegaard sagt, Gott nötig zu haben, ist nichts, dessen man sich schämen müsste, sondern es ist die Vollkommenheit. Der dritte Gedanke, die Vorteile des Alleinlebens nutzen. Die Vorteile nutzen. Wenn einer unverheiratet ist, sorgt er sich so zu leben, wie es dem Herrn gefällt, sagt Paulus. Und auch hier natürlich eine Gefahr für den Alleinlebenden. Die Gefahr, dass ich diese Vorteile eigentlich nicht nutze oder ich nutze sie eigentlich nur für mich selbst. Das heißt, ich pflege meine Hobbys und ich freue mich über diese ganze Rückzugsmöglichkeit, die sich mir natürlicherweise bietet. Aber ich glaube, dass Paulus hier besonders im Fokus hat, dass er sagt, ihr habt doch eine Aufgabe von Gott gestellt bekommen. Und der Freiraum, den ihr habt, der ist doch nicht dafür bestimmt, dass ihr ihn nur für euch selber aufbraucht und vielleicht dabei euch auch zurückzieht vor anderen Menschen und im schlimmsten Fall schrullig werdet. Sondern es ist doch dafür gedacht, dass ihr diesen Freiraum für Gott nutzt, für euren Herrn nutzt. Und darum sagt er ja, ich wollte, ihr werdet alle ledig, so wie ich. Und darum stellt sich ja die Frage, was habe ich für einen Auftrag? Ich glaube, vielleicht die wichtigste Frage, die sich ein Lediger stellen kann. Was ist denn meine Aufgabe? Was ist denn meine Aufgabe, um diesen Freiraum nutzen zu können für meinen Herrn? Dass er für Jesus nutzbar gemacht wird. Wie kann das denn geschehen? Wir kennen viele Ledige, die viel für Jesus tun konnten. Ich denke da an Ludwig Hofacker, Kurt Heimbucher, Bärbel Wilde, Peter Hane, Else Diehl, Mutter Teresa. Dann sagen Sie vielleicht, naja gut, also so in diese Kategorie falle ich ja erst gar nicht. Das sind ja Leute, an so Aufgaben will ich mich ja gar nicht erst heranwagen. Ich bin mehr für die kleineren Brötchen. Und das ist auch okay. Ich habe Ihnen dafür ein Gedicht von Hans-Joachim Eckstein mitgebracht. Wenn Sie vielleicht immer so den Eindruck haben, naja, also ich brauche über Aufgabe und Auftrag Gottes ja gar nicht nachzudenken, weil ich eh zu nicht so viel zu gebrauchen bin. Hans-Joachim Eckstein schreibt, du sagst, du hältst dich selbst für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln. Denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt und das in dir bewirkt, was du an sich nicht kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Aber wie erkenne ich, was meine Aufgabe ist, was mein Auftrag ist? Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten zu erkennen, was die von Gott gestellte Aufgabe ist. Das erste ist ausprobieren. Es gibt Leute, die sind da mutiger, manche sind da sehr zaghaft drin, indem ich Dinge, die mir vor die Füße fallen, einfach mal austeste und mich nicht sofort zurückziehe und sage, ach, das möchte ich lieber nicht machen. Es gibt sicherlich Leute, die das können das besser als ich, sondern dass ich sage, Jesus, hier steht so eine Aufgabe vor mir, habe ich noch nie gemacht. Ich will es probieren. Ich möchte es ausprobieren, weil ich möchte dir dienen. Und ich möchte gerne da neue Fähigkeiten erlernen und möchte auch merken, wo du mich gebrauchen willst. Und ich glaube, das kann man unter dem Begriff Dienstbereitschaft zusammenfassen. Dass ein Mensch sagt, ich will Jesus dienen. Und das bedeutet letztlich, ich schaue auch, wo gibt es Möglichkeiten, Jesus zu dienen. Wo gibt es Möglichkeiten, auch etwas auszuprobieren. Und wie gut dann, wenn Menschen sehr sicher wissen, was sie können und was sie nicht können. Das ist sehr viel wert im Reich Gottes. Und der zweite Aspekt dazu, wie erkenne ich, was meine Aufgabe ist durch Nachfragen? Manche sind gerade vielleicht auch als Lediger ganz viel für sich selber darüber nach. Bin ich dieser Aufgabe gewachsen? Soll ich diese Herausforderung annehmen oder nicht? Und dann wird das hin und her gewägt, abgewägt. Pro und Contra wird überlegt. Warum nicht Menschen fragen, Freunde, die eigenen Eltern, Menschen, die mich gut kennen in der Gemeinde. Wie schätzt du mich ein? Soll ich das mal ausprobieren? Was schätzt du denn, was meine Begabung ist, was damit auch verbunden vielleicht mein Auftrag von Gott her ist? Und das Dritte, wenn Sie herausfinden wollen, was Ihre Aufgabe ist, durch aufmerksames Hören und Sehen. Dass Sie sehen, hier werde ich immer wieder auf eine bestimmte Not aufmerksam. Ich merke, hier müsste was getan werden. Es kann auch ein Signal Gottes sein, um uns einen Auftrag zu signalisieren und zu sagen, an dieser Stelle würde ich dich gerne einsetzen. Und wenn Sie die Not sehen, dann muss das ja noch nicht automatisch Ihre Aufgabe, Ihr Auftrag sein, aber Sie sollen es dann probieren. Sie sollen da hineingehen und sagen, das will ich einmal für Gott tun. Mich hat das sehr beeindruckt bei Mitmissionarinnen, mit denen wir zusammen im Team gearbeitet haben in Mali, die als Ledige mit unserem Team waren. Ich habe gemerkt, dass sie natürlich auch an ihre Grenzen stoßen, auch innerhalb einer fremden Kultur als ledige Personen. Auf der anderen Seite hatten sie wesentlich mehr Freiräume, um Aufträge Gottes entgegenzunehmen und zu sagen, ja, dafür stelle ich mich jetzt zur Verfügung. Wesentlich flexibler. Wesentlich lernen auch schneller, beispielsweise Sprachen, die man braucht, um mit Menschen aus anderen Kulturen zu begegnen und ihnen von der Liebe Gottes zu erzählen. Eine Riesenchance im Reich Gottes, die sehr unverkrampft da rangingen. Von den dreien, mit denen wir da gearbeitet haben, sind jetzt zwei schon verheiratet. Das heißt, Gott hat sozusagen da auch für ihre Bedürfnisse gesorgt. Einmal ledig heißt ja nicht immer ledig zu sein. Und ich glaube, auf diesem Schritt, auf diesem Weg, das, die eigene Aufgabe zu entdecken, zählt jeder einzelne Schritt. Und der vierte und letzte Gedanke, in Gemeinschaft investieren. Wenn wir die Apostelgeschichte durchsehen und auch aus den Briefen spricht das im Neuen Testament immer wieder, Paulus hat bei verschiedensten Leuten gewohnt. Bei Aquila und Priscilla hat er gewohnt und bei vielen anderen auch in der Familie sozusagen integriert für einen längeren Zeitraum. Ich glaube, dass Singles sich in Gemeinschaft investieren müssen. Denn das Wort, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ist, glaube ich, nicht nur auf die Ehe zu beziehen. Kein Mensch ist zum Alleinsein berufen, aber nicht jeder für die Ehe. Und das heißt auch hier sozusagen die Gefahr, ich ziehe mich als Lediger in mein Alleinsein zurück, vielleicht depressiv sogar zurück und sage, ach, ich bin ja ganz allein. Und das heißt, ich investiere ganz bewusst in Gemeinschaften, für die, wo ich vielleicht dauerhaft, vielleicht aber auch nur für eine Zeit mitwohnen kann. Paulus hat in Wohngemeinschaften gewohnt, Jesus hat mit den 12 Jüngern sozusagen eine WG gebildet, eine Wander-WG. Und so vielleicht einzelne Gedanken dazu, wie kann das aussehen, in die Gemeinschaft zu investieren. Einmal, Sie können eine Familie adoptieren. Das können Sie natürlich nicht so einfach von sich aus, aber Sie wissen vielleicht oder haben das schon mal zu spüren bekommen, dass es eine große Chance ist, wenn Sie als Lediger an eine Familie auch einen besonderen Anschluss haben, so ein bisschen wie ein Familienmitglied sein können, wo Sie einfach kommen können, wenn Sie das möchten und nicht immer sozusagen das Gefühl haben, ich bin hier ein Gast, ein Fremder. Und dann ein weiterer Aspekt, dass Sie Freundschaften füttern, dass Sie in Freundschaften investieren, besonders natürlich in Freunde, die auch noch andere Themen kennen als Windeln und Erziehung. Dass Sie Wohngemeinschaften suchen. Und da meine ich jetzt sowohl dauerhafte WGs als auch Wohngemeinschaften für einen kurzen Zeitraum, wie bei Freizeiten oder Ähnlichem. Dass Sie einfach immer mal wieder dieses Alleinsein durchbrechen, dass man nur sozusagen sich auch schlechte Angewohnheiten oder so etwas, dass sie wieder aufgebrochen werden können, dadurch, dass man mit anderen Leuten zusammen ist und die einem auch mal etwas zurückspiegeln, was man so an Eigenheiten sich angewöhnt hat. Und dann, ganz bedeutsam, meine ich auch gerade für die Aufgabe, die sie haben, dass sie im Team arbeiten. Eine ganz große Chance. Paulus hat im Team gearbeitet. Jesus hat im Team gearbeitet. Ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist, sich da einzubringen und zu sagen, ich will auch ganz bewusst, dass mein Charakter und auch meine Wahrnehmung des Hörens auf Gott geschult wird durch Menschen, die mit mir gemeinsam an der Arbeit sind. Ich fasse zusammen, was Alleinlebende stark macht, leben Sie nicht aus dem Mangel heraus. Definieren Sie sich nicht darüber, was Sie noch nicht haben. Sondern fassen Sie auch hier Gottes Hand, auch in diesen Fragen Gottes Hand und sagen, ich möchte gerne, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Und ich traue dir zu, dass du das gut führst. Und solange ich ledig bin, will ich diese Zeit nicht vertrödeln, sondern ich will diese Freiräume nutzen für dich. Nutzen Sie Ihre Freiräume, um Ihren Auftrag zu entdecken und zu tun. Amen.